Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur, der Podcast, Offenbarung 23, Folge 36. Heute mit dem Titel Liebesgrüße nach Moskau. Und natürlich wie immer mit Dirk Fenske und Markus Kuslinski. Und da sind wir wieder mit der Folge 36 des etwas verdorbenen Zykluses von Offenbarung 23, Liebesgrüße nach Moskau und 19 Kapitel, 58 Minuten, pure Freude. Mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Vielen Dank für die wundervolle Begrüßung, Markus Kuslinski. Ich bin wie immer geehrt.
Das wird sich ändern, dafür werde ich sorgen. Wir haben heute vor, steht alles unter dem Titel Die Macht der Energiekonzerne. Wir als Berliner sind ja da ein bisschen vorgeimpft. Wir hatten ja gerade erst Stromausfälle hier in dieser Stadt durch Anschläge. Also wir kennen uns da durchaus ein bisschen mit aus.
Auch wenn ich persönlich, ich war nicht betroffen und du hast auch nichts, oder?
Ich hatte da nichts. Nein, wir waren jetzt nicht persönlich betroffen, aber ich will damit sagen, wir hatten dieses Thema gerade erst hier in dieser Stadt.
Ja.
Und dementsprechend kann man da aus der Realität ein bisschen zehren.
Ja, aber, und man hat auch festgestellt, dass wir darauf ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorbereitet waren, weil es war ein ziemliches Chaos. Beim zweiten Mal war es besser.
Es gibt wohl keine sehr große Redundanz in unserem Netz. Ja. Und da war es wohl schwierig, obwohl man sagen muss, dafür, bei dem, was passiert ist, bin ich immer wieder dankbar und muss von dieser Stelle aus mal sagen, die Kräfte, die dann von Vattenfall und so weiter die Notdienste machen mussten und die sich da teilweise mit Notversorgung und Überbrückungsmaßnahmen und so Nächte um die Ohren gekloppt haben, damit alles wieder geht, die haben schon Gutes geleistet. Da war ich ein bisschen erstaunt, da 50.000 Anschlüsse wieder herzustellen in kürzester Zeit. Das war schon eine Leistung.
Das war ein großer Wurf.
So, na auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in die Zusammenfassung. Teil 36. Liebesgrüße nach Moskau. Nach einem rockigen Intro kommen wir in die WG. Hier wird gerade gekocht. Plötzlich fliegt die Sicherung raus und alles steht im Dunkeln. Ein Blick aus dem Fenster zeigt, das ganze Viertel ist dunkel. Mit einer LED-Taschenlampe bewaffnet geht es zum Fettnapf zu Jürgen. Viele andere Menschen sind mit Lampen und Kerzen unterwegs. Jürgens Imbiss dagegen ist so eine Art Leuchtturm im stockfinsteren Berlin. Das liegt an dem Generator, der den Imbiss für 11 Stunden mit Strom versorgt. Nur auf Döner und Pommes muss man wegen Energiemangel verzichten. Pommes verstehe ich, aber Döner? Wird der Spieß nicht mit Gas betrieben? Grace Jones, die Frau von der NSA, hat vom Teufelsberg aus gesehen, dass ganz Berlin im Dunkeln liegt. Grund ist eine Spannungsspitze. In der Realität gab es übrigens keinen großen Stromausfall im Jahr 2006. Nebenbei hören die 3B ein Interview aus Jürgens Kurbelradio. Eine gewisse Nadja Ulyanov ist zu hören. Ihre Stimme triggert Tom. Er sagt, er müsse Nadja umbringen, weil sie seine Entführerin ist. Nichts gegen eine gesunde Portion Selbstjustiz, aber bisher sind die Nachwuchsagenten noch am Leben, weil das Glück mitspielt. Die 3B sehen hier einen Ansatz für weitere Nachforschungen. Jürgen kennt Nadja und Alexander, den Türsteher vom KitKat. Und der kennt sie auch. Alle kennen Nadja, sogar Tom. Im Ritz-Carlton läuft alles. Sie haben anscheinend ein gutes Backup-System. Um Nadja zu treffen, muss man in die Golden Club Lounge. Mit Gold haben die es da ja. Da kommt aber nicht jeder rein. Außer man ist Milliardär oder Sicherheitsmann. In einem Gespräch zwischen Nadja und Hagen erfahren wir, dass der Stromausfall kein Zufall war. Es war Sabotage. Damit soll ein Vertrag für die Stromversorgung zwischen dem Land Berlin und der Goldenen Horde forciert werden. Von Alexander erfahren wir endlich was über die mächtige Nadja. Sie war in der ehemaligen UdSSR in einer Spezialeinheit und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde sie von der Goldenen Horde angeworben. Bei Pias Vater erfahren wir die 3B erfahren die 3B-Hintergründe über die Goldene Horde. Die Goldene Horde war im 13. bis 15. Jahrhundert ein mongolischer Stamm, der nach Hinrichtung des Khan verschwand. Viel später entschlossen sich Oligarchen, sich zusammenzuschließen und führten diese Bruderschaft weiter. Energieversorgung ist sowas wie ihr Hauptfach. Hendrik Piers Vater stellt sich nun noch eine Solar-Sahara-These auf, aber dazu mehr nach der Zusammenfassung. Zeitgleich im Hedwig-Krankenhaus, Schwester Auguste verteilt ihre Bonbons an Menschen, denen die Dunkelheit Angst macht. Spätestens jetzt lässt sich die Dealer-These zur Bonbon-Schwester nicht mehr kippen. Sie sagt, Tom könnte bald sein Leben wieder zurückbekommen, müsste aber hierfür ein großes Risiko eingehen. Auguste, unser Sonnenschein. Im Warp 9 bekommen Tom und Flo die Baupläne zum Ritz-Carlton. Im Lauschangriff dazu eine Stromwaffe, die alle Sicherungen manipuliert. Die Dunkelheit soll ihnen Bewegungsfreiheit verschaffen, damit sie Beweise sammeln können. 5 Minuten haben sie dazu Zeit, Problem. Der 13. Stock hat eine autarke Versorgung. Um Beweise zu sichern, bekommen sie einen Held der Arbeit-Button, der Bild und Ton aufzeichnet. Mit 4 Gigabyte. Tom und Flo gehen ins Ritz-Carlton, nehmen einen Drink an der Bar, dann setzen sie die Stromwaffe ein. Das Hotel verdunkelt sich. Über eine Nottreppe wollen sie zur Golden Club Lounge, doch betritt jemand das Treppenhaus und zwingt die 2B in Deckung zu gehen. Es sind Nadja und Hagen, die einen Hubschrauber erreichen wollen. Nadja sagt, dass bald ganz Deutschland abhängig in Bezug auf Gas und Strom von der Goldenen Horde sei. Dann muss Tom niesen. Wieder mal. Siehe Folge 34. Wodurch sie entdeckt werden. Als Schüsse fallen, taucht Grace Jones auf und rettet die beiden. Sie erreichen gerade das 12. Obergeschoss, als das Licht wieder einschaltet. Sie flüchten in die Kommandozeile, als Jutas Butt Bierbar bekannt, wo ihnen Grace den Kopf wäscht, weil die Aktion aus ihrer Sicht komplett verrückt war. Aber die Aufnahmen auf dem Button lassen sich verwerten. Deswegen geht der Button an Grace. Am nächsten Morgen treffen die 3B den Senator Klaus Fischer im Energieforum am Ostbahnhof. Das gibt es wirklich. Pia bemerkt sofort die frische Luft im Gebäude. Klaus Fischer erklärt dies mit dem Status als Niedrigenergiehaus. Gute Nachricht. Der Energiedeal ist mit der Goldenen Horde vom Tisch. Stattdessen werden 1 Milliarde Euro in regenerative Energien investiert. Tom und Flo haben quasi die Berliner Energiewende herbeigeführt. In der Zentrale der Goldenen Horde, / Securitas, einem ehemaligen Luftschutzbunker, sagt Hagen, dass er bedauert, dass Nadja nun zurück nach Moskau muss. Nadja wirkt zuversichtlich, denn auf den Überwachungsnahaufnahmen hat sie Tom entdeckt. Er sei von unschätzbarem Wert.
Tja, hier haben wir ganz schön viel Stoff diesmal.
Soweit, so gut. So Energiewende und Stromausfall. Wo will man da hin? Ja, es beginnt wie alles immer mal wieder. Nach dem langen Intro jetzt hier können wir kurz mal einsteigen. Rockiges Intro, Franziska Pigula, Ende aller Lügen. Und so steigen wir in die Sache ein. Tom Baumann sucht immer noch seinen Einführer. Noch ist offen, wer ist eigentlich verantwortlich für die ganze Sache. Und Der Sprecher kündigt an, heute kommt man der Antwort ein wenig näher.
Ja, das stimmt. Und so wie das immer so ist, wenn Rätsel aufgeklärt werden und Strom, die jetzt geschmiedet werden, geht alles mit einem ordentlichen Gemüseauflauf los.
Wenn nicht die Sicherung rausfliegen
würde. Wie angekündigt, die WG möchte kochen. Sie möchte ihre Ernährung umstellen. Offensichtlich herrscht Eisenüberschuss in 3Bs Blut, wodurch man sich entscheidet, jetzt endlich mal einkaufen zu gehen und selber zu kochen. Es wird ein vegetarisches Gericht gezaubert. Das habe ich gemerkt, weil es so Käse mit rein, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und es klingt auf jeden Fall ganz appetitlich, aber am Ende klappt es halt doch nicht. Sie müssen dann doch wieder zum Fettnapf laufen, weil der Strom fällt überall aus. Und ich bin erst mal kurz ein bisschen drauf reingefallen. Sie sagten, ja, haben wir keine Batterien fürs Radio, da können wir doch die Meldungen hören. Ich dachte, ja klar, nimmst du die Smartphones, aber die haben ja gar keine. Die haben ja nur diesen gigantischen Elch an Sicherheitstelefon, die sie von Jens Wagner da bekommen haben.
Jens Q. Wagner hat sein Spezialgerät ausgepackt und das war ein Telefon zum Glück. Also
allerdings, wer weiß, was da sonst bei rausgekommen wäre.
Ja. Sonst hätten wir da richtig Angst. Und auf jeden Fall, ja. Aber sie können keine Verbindung aufnehmen, also latschen sie durch die Nacht. Und ja, wir brauchen ja nicht die ganze Zusammenfassung nochmal machen. Aber der Punkt ist, diese Idee, dass sich Leute dann zusammentun, weil sie in einer gemeinsamen Notlage sind, das ist ja nicht so selten. Das hat man ja ganz häufig. Wir hatten auch hier wieder.
Ist auch ein stimmungsvolles Bild, was da erzeugt wird.
Genau, das finde ich gut. Das ist wirklich, da hast du recht. Und wir hatten ja auch hier diesen Punkt wieder, dass es unglaublich viel solidarische Hilfe gab, auch jetzt hier bei diesen Stromausfällen, dass teilweise Leute woanders wohnen konnten, dass die Hotels ihre Zimmer freimachten und, und. Also da gab es ja doch eine Menge, wo man dann drauf zurückgreifen konnte. Was ich ein bisschen spannend finde, ist diese Konstruktion der Goldenen Horde. Ich war ehrlich gesagt beim ersten Hören ein bisschen schockiert, als man dann wieder so weit zurückgriff. Also mir hätte die Vereinigung der Oligarchen ausgereicht. Ich hätte jetzt nicht gleich einen Hundenstamm gebraucht.
Ach so. Naja, aber auch hier hat man, denke ich, einfach nur ein mächtiges Bild zeichnen wollen. Also zumal das ja nicht ein x-beliebiger mongolischer Stamm ist, nein, sondern diese ganze Goldene Horde wurde gegründet von einem Enkel von Genghis Khan persönlich. Man hat das natürlich ein bisschen überzeichnet hier an der Stelle, aber irgendwie musste man ja dann wieder auch noch zu Nadjas Kosaken-Vergangenheit kommen und Kasachen, sage ich schon. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Kosaken und Kasachen sind was ganz Unterschiedliches. Ja. Auch hier ist der Bildungsauftrag wieder erfüllt. Hat mich jetzt aber tatsächlich gar nicht so weiter gestört an der Stelle.
Mich hat ein bisschen irritiert, aber da ist auch wieder die Frage, was in meinem Kopf da eigentlich los war. Ich habe mir gedacht, wenn die so mächtig waren, warum haben die denn alle aufgegeben, als man dem Khan den Kopf weggehauen hat? Dann waren die alle weg, oder wie?
Tja.
Was für Lappen?
Schlagt der Hydra den Kopf ab. Ja, aber da wachsen dann halt üblicherweise zwei nach, ne?
So. Also, das fand ich komisch. Also das, ansonsten finde ich das Konstrukt sehr gut. Mir gefällt auch diese Golden Club Lounge ganz gut, dieser exklusive Ort, wo man so ein bisschen Bilder erzeugt. Also man hat so ein bisschen im Kopf und denkt so, ja, okay, das ist so ein exklusiver Ort, das haben die sich da schön gemacht, da ist das Zentrum der Macht sozusagen. Da sieht man auch eine Frau wirken. Da bin ich auch näher dran an dieser Geschichte. Nadja wirkt da als Königin der Golden Club Lounge und so. Mhm. Das finde ich ein sehr geil gezeichnetes Bild.
Ja, was man allerdings gemacht hat, man hat mal wieder ein Berliner Edelhotel angeführt, was irgendwie zum zentralen Dreh- und Angelpunkt aller Geheimtätigkeiten avanciert. Ja, das hatten wir im vorigen Zyklus schon mal. Jetzt ist es halt das Ritz, aber ja, interessant finde ich das schon. Ja, zumal wir haben ja bis jetzt eigentlich das Problem gehabt, dass wir Nadja Ulyanov überhaupt nicht zuordnen können. Sie hat einen Beinamen nebenbei gesagt, den ich weder aussprechen kann, noch mich daran jetzt erinnern. Deswegen, ich hatte ihn nicht aufgeschrieben, aber er heißt Schwert der Kosaken. Was auch immer. Wir konnten sie ja nicht so richtig zuordnen. Das gelingt in dieser Folge deutlich besser, weil uns erzählt wird, was jetzt eigentlich, die Goldenen Horden ist bis jetzt nur als Begriff gefallen. Wir wussten ja gar nicht so richtig, was das ist. Das heißt, eigentlich ist das, finde ich, hier in dieser Folge die eigentliche Offenbarung, nämlich wir haben eigentlich den großen Hauptgegner, den haben wir gerade einfach mal vorgestellt in dieser Folge. Und das auch relativ, also gar nicht so
recht wie griffig,
Beelzebub, ne? Relativ griffig, finde ich ja. Also auch.
Genau. Was nicht so gut gelungen ist in der Folge, ist die Darstellung des Sabotageaktes. Also da gibt es so kleine Mängel, weil es gibt ja dieses Gespräch zwischen Hagen und Nadja, wo er dann sagt, wenn jemals rauskommt, dass ich das war, und dann erzählt er, dass er diesen Sabotageakt vorbereitet hat, dann kriegt man so mit, okay, also dieser ganze Sabotageakt war eigentlich nur möglich, weil sein eigener Wachdienst, die Securitas, an diesem Objekt Wache hält. Und dann denkt man sich irgendwann, während man das hört, und sagt, Junge, auf dich zeigt eine ganze Menge. Und darauf ist keiner gekommen. Und wer behält einen Wachdienst, der mehrfach versagt? Was ja auch schon an dem Ehrenmal passiert ist und, und. Also ich meine, Tatsache ist eins, irgendwann hat man ja da ein gewisses gesundes Misstrauen. Da würde ja vielleicht mal ein Auftraggeber sagen, ich glaube, die nehmen wir nicht mehr.
Ja gut, das wollte man wahrscheinlich jetzt einfach wieder nicht aufbauen, weil das sind gute Gedanken, die ich auch alle nachvollziehen kann. Aber wir können ja, das würde uns ja viel zu weit von dem doch recht eingesteckten Storyplot wegführen. Ja, das würde einfach die Handlung aufhalten.
Ich sage auch nur, dass es eine kleine Handlungs-, also ich will jetzt gar nicht, dass die Folge schlecht reden, das hat so eine kleine, das ist so ein kleines Handlungsdelta. Weißt du, was mir auffällt? Wo ich einfach sage, okay, da hat die Handlung so eine kleine Delle.
Ja.
Aber nicht schlimm.
Ja, aber diese Dellen, die haben wir immer wieder gesehen, die einen einfach hier nur viel zu sehr aufhalten würden. Und bis jetzt habe ich gar nicht den Eindruck, du bist ja im Hören schon ein bisschen weiter als ich, bis jetzt habe ich gar nicht den Eindruck, dass man hier so ein riesengroßes Gespinst aufmachen möchte, sondern man möchte sich ein bisschen geradliniger halten, als das vom vorigen Zyklus eben der Fall gewesen ist. Wobei wir, da komme ich am Ende nochmal zu in dieser Folge, schon ein bisschen aus dem gewohnten rausgehen.
Ich finde, was wieder gut ist, und jetzt kommt was Positives, es gibt eine Aussage über Nadja und sie sagt in einem Gespräch, Energie ist die ultimative Kraft. Und das ist eine Aussage, die können wir nach diesen Stromausfällen, die wir hatten, sehr gut nachvollziehen.
Ja, klar.
Weil was mit Stromausfall alles tot geht und was dann wirklich für Einschränkungen da sind, das ist wirklich brachial. Wir haben Bekannte, die haben ein Haus und die haben eine Photovoltaikanlage mit einem Energiespeicher.
Ja.
Und da habe ich gesagt, na, ein Glück haben die den, ne? Da haben sie ja wenigstens mal so ein bisschen Strom noch Rest. Und da sagt die, nein, ohne Strom geht der nicht.
Mhm.
Und dann denke ich mir, wie unsinnig ist der Energiespeicher, der ohne Strom nicht geht? Wenn ich Strom habe, habe ich Strom.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, doch, ich weiß, was du meinst, aber ich kenne die Problematik auch. Ja,
so, und da merkt man erstmal, wie wackelig auf wie tödernden Füßen manches System steht. Und das wird hier in diesem Gespräch so ein bisschen deutlich. Und das finde ich einen sehr guten Punkt, der da gemacht wird. Also an sich hat diese Folge einiges. Sie macht so ein paar gute Marker. Weißt du? Die macht jetzt, die ist in der im Flow relativ okay, aber sie setzt gute Punkte.
Ja.
Und das ist wirklich eine der Stärken der Folge.
Ja, ist richtig. Und das ist halt auch, auch wieder ein ziemlich starkes Motiv, was hier gewählt wird mit der Eingreifbarkeit des Energiesystems, wie du es eben schon sagtest. Ja, wir sehen es hier durch diese Stromausfälle, das ist vergleichbar ja noch relativ wenig, aber wir haben momentan einige laufende Kriege, in der konsequent Energieversorgungseinrichtungen angegriffen werden. Und wir kennen das alle aus den täglichen Nachrichtenmeldungen des Ukraine-Kriegs, als da Winter war, wurde es da auch ganz schön eng. Mhm. Ja, und da können wir uns mit unseren Stromausfällen, können wir uns noch relativ glücklich schätzen, dass das nur ein Haufen Leute war, die irgendwo mal mehr oder weniger sinnbildlich eine Leitung gekappt haben, was sich dann auch wieder herstellen ließ.
Mhm.
Wenn da erstmal wirklich Energieversorgung wirklich ganz regional, ganzheitlich regional zusammengebrochen ist, weil die Umspannungswerke zerstört wurden, naja, dann sieht die Sache halt schon mal wieder ganz anders aus. Also das ist eine schwere Waffe, eine ganz, ganz schwere Waffe und sorgt halt auch dafür, dass die ganze Bevölkerung halt auch vollständig desolat wirkt. Ne?
Genau.
Also im Kriegsfall kann das die gesamte Gegenwehr zum Einschlafen bringen.
Und wir haben jetzt natürlich wieder eine relativ typische, ich hätte jetzt beinahe gesagt, eine typische Reise. Von da aus geht zu Pias Vater.
Ja, wir sind jetzt, diesmal sind wir schon ein bisschen in unterschiedlicher Reihenfolge unterwegs. Ja,
aber wir haben trotzdem wieder dieses Abgehen der Station.
Ja,
die Reihenfolge ist diesmal eine andere. Piers Vater ist dabei, der etwas über die Goldene Horde zu erzählen weiß. Schön finde ich, bei Hendrik klingen die Verschwörungstheorien immer so ein bisschen niedlich, das mag ich. Dann erzählt er die...
Er hat auch gesagt, das ist seine neueste Verschwörungstheorie. Ja. Der sammelt die Dinger. Der ist so richtig der Hardliner.
Der schlägt uns um Längen. Aber das ist auch in Ordnung so. Lustig finde ich eine seiner Theorien. Es gibt eine der Theorien, eine Solaranlage in der Sahara würde den Stromweltbedarf decken. Da fehlen Henrik jetzt starke Wissen über Transportmöglichkeiten von Strom.
Das ist das Problem. Also Tatsache ist das errechnet worden und es stimmt.
Ja.
Es würde etwa zwischen 1,5 und 5% der Fläche der Sahara benötigen, ein Gebiet etwa in der Größe von Spanien würde ausreichen für die Solaranlage. Jetzt muss man sich überlegen, das ist natürlich auch ein großer logistischer Aufwand, eine Solaranlage zu bauen, die so groß wie Spanien ist.
Stell das mal her. Transportier das mal. Warte das mal.
Und dann transportier den Strom wieder an alle Ecken dieser Welt zurück.
Das ist
ein großes Problem. Aber tatsächlich ist das rein faktische Problem. Also wäre alles rein theoretisch mit guter Zusammenarbeit der Menschen, wäre das alles möglich. Das Problem ist, also eigentlich wäre die Sahara, so wie jede Wüste, hervorragend geeignet, weil die Solarmodule in Wüsten durch die hohe Sonneneinstrahlung und durch die vielen Sonnenstunden wesentlich effizienter arbeiten als anderswo auf der Welt. Mhm. Das Problem an Wüsten ist, da gibt's Sand. Und das ist das erste schlagende Problem. Die Wartung dieser Anlage
wäre
eine Mammutaufgabe, weil die Paneele jeden Tag mehrmals vom Feinstaub oder von dem feinen Sandstaub gereinigt werden müssten. Weil
die wären heillos zerkratzt. Und was sie auf jeden Fall wären, was auch das Problem wäre, sie würden am Anfang der Sonnenzeit mehrere Stunden nicht gut arbeiten, weil es ja in diversen Wüsten gerne mal 0 Grad wird.
Ja.
Also das ist das Nächste. Kondenswasserbildung in der Zelle und. Also das ist das Nächste. Nicht, dass gegen so eine Pläne was zu sagen wäre, aber sie haben technisch betrachtet ihre kleinen Macken. Egal. Aber wir haben jetzt hier, ich wollte die Theorie nur aufbringen, weil sie benannt wurde. Dann geht's mal wieder ins St. Hedwig Krankenhaus. Schwester Auguste verteilt mal wieder Bonbons und macht da alle stoned, weil die Leute Angst vor der Dunkelheit haben. Und dann geht man ins Internetcafé und Dirk Falken, der alte Internetaktivist, der hat natürlich mal eben die Pläne vom Hotel sich erhackt. Und hat die natürlich direkt auf einen USB-Stick gepackt. Ich weiß nicht, wo sowas irgendwie zur Verfügung steht.
Vor allem ist der Typ irre schnell da drin.
Ja. Ja.
Also T-Rex war ja schon schnell. Aber Dirk Falken, der ist
nochmal eine Ecke.
Der ist der Flash des Internets.
Ja, 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 ja. So, und er findet natürlich auch die ganze Zusammenstellung heraus. Dann versucht er da irgendwie noch Schlüsselkarten zu erstellen. Natürlich ist die Mission super gefährlich und man baut da ein bisschen was zurecht. Und man baut gefälschte Papiere, wo man ein bisschen Bedenken hat, die sind zeitlich eingeschränkt, weil die Leute, von denen man die Sachen wegkopiert hat, natürlich irgendwie da sind. Und die dürfen natürlich nicht in Benutzung ihrer Papiere gehen.
Das Problem hatten wir ja schon mal beim Casino-Besuch.
Genau.
Wo aufwendig Identitäten gestohlen würden und deren Internetanschlüsse, damit das nicht aufploppt, in der Zeit dann lahmgelegt wurden. Was für ein irrer Aufwand, dass es hier fährt man eigentlich wesentlich mehr Risiko, ne?
Ja.
Erstaunlich eigentlich, wobei die Goldene Horde ja eigentlich ein deutlich ernstzunehmender Gegner wäre als das Super Casino.
Ja, aber das ist ja nichts gegen den richtigen Geheimdienst Operation 13. Das sehen wir schon daran, dass als man zu Jens Wagner in den Lauschangriff fährt, Jens Q. Wagner einen kurzen Blick auf die Baupläne, also Architekt ist er auch noch, wirft und sofort herausfindet, es ist eine schwere Aufgabe, aber wir haben hier einen Plan inklusive Installation und Verkabelung. Und dann weiß er, das einzige Mittel ist die sogenannte Stromwaffe.
Die Stromwaffe, genau.
Die Stromwaffe.
Das ist ein Elektroschocker. Also er beschreibt es ja auch.
Ne? Ja.
Also es ist ein umgebauter Elektroschocker, dem er auf der Rückseite einfach eine Schokodose angebaut hat.
Es ist ein Kurzschluss.
Und dann hängt man das da ran.
Es ist ein Kurzschluss.
Und dann produziert dieses Gerät 1 Million Volt.
Es ist ein Kurzschluss.
1 Million Volt aus einem Elektroschocker über eine Schokodose. Also, nur mal ganz kurz, damit wir hier mal kurz einfach nur mal eine Größenordnung klar machen. Also, wir wissen alles, was aus der Steckdose hat, eine grobe Spannung zwischen 220 und 240 Volt. So. Das ist schon echt unangenehm, wenn man da reinfasst. Und Zitteraal, der kann so 500 Volt produzieren.
Aber nicht mit derselben Stromstärke.
Und das
nicht mit 3 Ampere.
Verursacht dennoch schwere Verbrennung.
Ja, genau.
So. Und nun reden wir über 1 Million Volt. Also Hochspannungsanlagen, die in der Wissenschaft zur Forschung genutzt werden und zum Transport über lange Leitungen. Die sind aber ausgesprochen gefährlich für Menschen und die grillen auch so ziemlich alles, was in deren direkter Umgebung hat. Weil 1 Million Volt einen erstaunlichen Lichtbogen erzeugt. Es gibt da übrigens äußerst eindrucksvolle YouTube-Videos. 1 Million Volt ist wirklich eine Ansage. Das heißt, das Ding liest du nicht einfach in die Steckdosen, das macht Bumm und die Lichter gehen aus. Nee. Also das macht schon Bumm, aber das macht richtig Bumm.
Ja. Und es kommt ja auch wieder entgegen aus der Steckdose.
Ja, also was Jens da schon wieder verzapft hat, das ist einfach nur fantastisch.
Um es mal ganz freundlich zu formulieren. So, dann gibt es ja noch diese lustige Geschichte, dass sie mit ihrem 4 Gigabyte Held der Arbeit Orden alles aufzeichnen.
Also das mit dem Held der Arbeit Orden, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Da hätt's doch auch die magnetische Wanze irgendwo in der Brusttasche getan.
Aber man wollte den Held der Arbeit Orden unterbringen.
Wozu?
Weil es halt lustig ist.
Das fand ich eben nicht.
Ja, aber das zeigt doch so ein bisschen, Held der Arbeit war eine DDR-Auszeichnung und dementsprechend, ob das jetzt so ein kleiner Hinblick darauf ist, dass Jens Q. Wagner vielleicht ehemalige Stasi-Kontakte hat oder was, ich weiß nicht, was da der Trick war. Tatsache ist eins, die setzen diese
Es ist festgestellt, er ist ja Teil des ehemaligen Wachregiments gewesen. Ja, natürlich ja, genau. Hat er Kontakte, der ist Mitglied gewesen.
So, und dementsprechend hat er auch diesen Orden bekommen. Man setzt diese Stromwaffe ein, das Hotel verdunkelt sich, dann geht's, wenn man über die Nottreppe, da diese Golden Club Lounge erreichen und dann begegnet man ja Hagen und Nadja, die ein Gespräch führen, die wollen Hubschrauber erreichen und so weiter. Das ist alles schlüssig, das ist alles eine gute Handlung, die finde ich auch alles in Ordnung. Ich finde dieses aus dem Nichts auftauchen von Grace Jones, beim ersten Hören fand ich es nicht gut, beim jetzigen Hören fand ich es eigentlich okay, weil es diese Situation besser auflöst als viele andere Situationen, die wir schon aufgelöst bekommen haben in diesem Zyklus. Das fand ich gar nicht mehr so schlimm. So, dann flüchtet man.
Ich denke, man hat auch gerade so ein bisschen, man versucht gerade Grace Jones auch so ein bisschen noch als Charakter zu etablieren, der nachträglich aufgetaucht ist. Und deswegen, ich finde es eigentlich auch nicht verkehrt. Die Rettungsaktion, die musstest du jetzt ja irgendwie einleiten dort. Ne? Genau. Weil die wären ja sonst nicht, da wurde ja schon geschossen.
Genau, da war also alles schon durch und so weiter. So, und dann kommt man auf die Idee, also man löst die ganze, Grace rettet die beiden, dann trifft man sich mal wieder in einer Kommandozeile, also in Jutas Bierbar, und man bespricht das Ganze, das finde ich in Ordnung. Was ich schlimm finde, ganz, ganz schlimm, um es mal nett zu sagen.
Also der Dialekt von der Grace von Jones, Grace. Der super Verkleidungskünstlerin, die ja mal kurz ein bisschen mehr liefern wird, war also nicht so gut.
Das war mittel.
Also David Nathan haben sich da mit Sicherheit die Zehennägel hochgerollt, weil der kann das wesentlich besser.
Wenn man Berliner ist, dann weiß man ganz genau,
Das war keine,
weil wir sagen nicht Roasted Bier. So, und also das war schlimm, ganz schlimm.
Und Mene Kleene sagen wir auch nicht.
Nee. So, also das war schlimm. Dann gibt es ja noch diesen komischen, diese Geschichte, wo man was Großes bringen wollte, die 1 Milliarde Euro, die man in regenerative Energien stecken wollte, was ja ein Witz ist, wie wir wissen. Das sind 3 Windräder. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, aber also ich finde es schon faszinierend. Also ja. Das ist was ich in den letzten Folgen eben auch immer wieder gesehen habe. Die Idee, ja okay, sie haben jetzt dieses Gespräch dann eben offiziell auf allen Radiosendern abgespielt. Nadja ist kompromittiert und wird außer Landes verbannt. Das wird überall abgespielt. Und wie viel von den Leuten, die das hören, wissen, wer Nadja Ulyanov ist?
Ja. Das
wie steht die plötzlich im öffentlichen Interesse? Ist das wirklich so? Würde das so ohne weiteres funktionieren? Oder würde sie sich nicht eigentlich am Ende irgendwie darüber kaputti lachen und sagen, das wollte ich gar nicht? Ja, also,
das ist nicht meine Stimme.
Aber wir wollen wieder zu dem Punkt kommen, den wir bis jetzt in jeder Folge erreicht haben. Und das heißt, Ente gut, alle gut.
Genau so ist es nämlich. Und wir haben ja auch diesen kleinen Cliffhanger, diesen Mini-Cliffhanger, wo sie sagt, dass Tom von unschätzbarem Wert ist.
Genau, das kommt nochmal zum Schluss. Und jetzt, ab da, wird die Folge eigentlich erst richtig interessant. Weil was wir jetzt zum ersten Mal haben, ist, dass wirklich der Storyplot erweitert wird. Wir bekommen enorm viele Informationen in dieser Folge, zumindest vergleichbar mit den vorigen. Und wir merken auch, okay, die steckte dahinter. Wir haben gelernt, sie gehört noch gar nicht zur Goldenen Horde. Sie möchte aber gerne. Mhm. Sie erredet irgendwas von einem goldenen Almanach. Und dass Tom, ich will mal schon sagen Georg, dass Tom da so ein bisschen der Schlüssel zu ist. Hier wird jetzt also, hier, wir fangen ab dieser Folge, denke ich, an, den Plot fortzuführen, über mehrere Folgen zu strecken und eben nicht jedes Mal abzuschließen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Aber vielleicht dehnt sich das aus. Es macht jedenfalls für mich gerade den Eindruck.
Also sowas Ähnliches wird da kommen, aber wir werden es noch nicht öffnen, weil wir die Folgen weiter so bearbeiten. Gehen wir in die Bewertung.
Die Bewertung ist für mich, wenn auch eine wackelige, aber es sind 4 Punkte, weil diese Folge, also A, es ist ein interessantes Thema, ja, mit der Energiewirtschaft, mit diesem Hin und Her zwischen erneuerbaren Energien und dort den ursprünglichen fossilen Brennträgern und so weiter. Was man damit alles für Schandluder treiben kann, das finde ich alles einen sehr interessanten Gedanken. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle hakt, für mich hat sie jetzt eine gute Punktzahl bekommen, weil man eben sehr viel Informationen gekriegt hat und es jetzt wirklich den Plot mal vorangetrieben hat und zwar einen Rahmenplot auch gestaltet hat. Und eben von dem, okay, wir kriegen einen Auftrag und schließen den ab und kriegen den nächsten Auftrag und schließen den ab. Hier geht's jetzt weiter, finde ich also gut.
Bin ich relativ nah bei dir. Das Einzige mit kleinem Abzug, ich habe 3,5. Ich bin sonst der Meinung hier, Plot gut, alles gut. Ich tue mich noch schwer und ich bin gespannt, wenn es ein bisschen weitergeht. Ich tue mich mit der Personalie Grace Jones noch ein bisschen schwer.
Ja, das geht mir aber auch nicht anders. Die ist schon ein bisschen obskur.
Ja, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Und deshalb einen halben Punkt Abzug, aber 3,5 finde ich von 5 Punkten für diese Folge, die durchaus stimmig war und eine der besseren aus dem Zyklus bisher, kann man durchaus geben. Und deshalb bin ich bei 3,5 clean.
Prima.
Da sind wir wieder an dem Punkt, wo diese Folge sich langsam schließt und ich würde sagen, ihr wisst alles, was wir von euch wollen.
Das sind eure Likes.
Genauso halten wir das. So, und damit schließt sich diese Folge. Es war wunderbar. Vielen Dank, lieber Dirk. Ich würde es damit bewenden. Ihr könnt weiterhin Nachrichten an uns schicken, Anregungen, Kritik und so weiter. Und wir würden das auch hier in die Sendung einbringen. Ja, damit bleibt mir nur zu sagen, es war mir eine Freude.
Es war mir auch eine Freude. Schaltet wieder ein.
Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt unsere Endmelodie.